The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 9. Oktober.
Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt.
So Saskia Esken auf dem SPD-Parteitag 2019. Angst essen Seele auf, heißt der Titel eines Fassbender-Films über eine schwierige Liebesbeziehung. Parteiseele essen Reform auf, das wäre ein geeigneter Titel für die verkorkste Beziehung der SPD zu den Hartz-Gesetzen der Regierung Schröder. Tatsächlich hatte die Arbeitsmarktreform für die Partei damals heftige Folgen. Die Gründung der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die später mit der PDS zur Linkspartei fusionierte, Parteiaustritte, Protestmärsche. Für das Land aber begann mit den Hartz-Reformen eine wirtschaftliche Wachstumsphase. Ein Erfolg, von dem die Regierungen Angela Merkels lange profitierten, den sich die SPD aber nie zu eigen machte.
Mit dem Bürgergeld gehen wir eine der größten Sozialreformen seit 20 Jahren an. Das Zweite ist aber, und das ist mir wichtig, dass wir mit dem neuen Bürgergeld dafür sorgen, dass wir nicht Bedürftigkeit verwalten in Deutschland, dass wir einen anderen Weg gehen, dass wir neue Wege in Arbeit eröffnen.
Mit diesen Worten kündigte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil die Überwindung von Hartz IV hin zum Bürgergeld an. Neue Wege geht die Ampel, das stimmt, wie die jüngste Idee einer 1.000-Euro-Prämie zeigt, die das Bundeskabinett beschlossen hat. 1.000 Euro sollen Menschen künftig erhalten, wenn sie es aus dem Bürgergeld in eine auskömmliche Arbeit schaffen und mindestens ein Jahr durchhalten. Diese Prämienidee ist ein weiterer Beleg dafür, dass das Bürgergeld so konzipiert ist, dass es weniger einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik dient, sondern vielmehr wie ein Alternativangebot zur Arbeit wirkt.
Es ist ja auch falsch, dass sich Arbeit jetzt nicht mehr lohnt, denn wir haben im Bereich der Situation von Menschen mit einem geringen Einkommen schon eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.
Sie hörten nochmals Hubertus Heil an dem Tag, an dem das Bundeskabinett das Bürgergeld beschloss. Vor wenigen Monaten ist eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht worden, die sich mit den Effekten des Bürgergelds auseinandergesetzt hat. Das Ergebnis? 2023, also im ersten Jahr der Reform, ist die Zahl der Leistungsbezieher, die eine neue Arbeit aufgenommen haben, signifikant gesunken. Galt in der Zeit von Hartz IV noch jede zumutbare Arbeit anzunehmen, haben im Bürgergeld nun Weiterbildung und Qualifikation einen Vorrang vor der schnellen Jobvermittlung. Allerdings, ein deutlicher Weiterbildungseffekt lasse sich bisher nicht erkennen, sagen Experten. Sicher, es ist eine schöne Vorstellung, aus ungelernten Arbeitssuchenden die Fachkräfte zu machen, die in Deutschland so dringend gebraucht werden. Tatsache ist jedoch, dass laut Bundesarbeitsagentur über die Hälfte der Arbeitslosen eine Beschäftigung auf Helferniveau sucht. In dem Segment gibt es zwar deutlich weniger offene Stellen, aber es gibt sie. Offenbar sind die aber nicht durch das hiesige Potenzial an arbeitsfähigen Kräften zu besetzen. Denn die zweite Stufe des, Achtung, Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gibt Unternehmen die Möglichkeit, für Engpässe in Spitzenzeiten, etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe, ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für bis zu 8 Monate einzustellen. Eine Berufsausbildung oder ein Studium sind nicht erforderlich. Insgesamt ist für dieses Jahr ein Kontingent von 25.000 solcher Arbeitskräfte vorgesehen. Die SPD wollte mit dem Bürgergeld einen empathischen, einen unterstützenden, einen bürgernahen Sozialstaat. So steht es in ihrem Sozialstaatskonzept von 2019. Heute, 5 Jahre später, bleibt zu konstatieren, dass die Sozialdemokraten die Empathie und die Unterstützung derjenigen verloren haben, die doch ihre eigentliche Klientel sind. Die arbeitende Mitte, die den Laden am Laufen hält. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Harpe Kerkeling ist eine Fernsehlegende und im Interview mit mir spricht er nicht nur über seine Ahnenforschung, sondern er verspricht auch die Rückkehr seines alter Egos Horst Schlemmer im Bundestagswahlkampf 2025.
Diesmal geht es ihm um die Herzen der Menschen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Zahlen von Pepsi. Außerdem verraten wir, warum Deutschlands Hunde nicht nur Herrchen und Frauchen glücklich machen, sondern auch den Staat. Und wir blicken nach Holland, wo es einmal mehr um die Frage geht, ist das Kunst oder kann das weg?
Mein Name ist Horst Schlemmer und ich will Ihr Bundeskanzler werden.
Also schlechter als die anderen bin ich auch nicht. Ich bin ein Tiger.
Die politische Ausrichtung der neuen Partei, liberal, konservativ und links.
2009 wirbelte Horst Schlemmer die Parteienlandschaft auf, zumindest im Kino. Harpe Kerkeling brachte sein penetrant schmieriges alter Ego mit dem grauen Trenchcoat auf die Leinwand. Mit Ich kandidiere hielt er dem Politikbetrieb satirisch den Spiegel vor. Jetzt kehren beide zurück, Harpe Kerkeling und Horst Schlemmer. Ersterer mit einem neuen Buch, das die eigene Vergangenheit erforscht, und letzterer will es im nächsten Bundestagswahlkampf noch einmal so richtig wissen. Wie? Das hören wir jetzt. Guten Morgen, lieber Herr Kerkeling.
Guten Morgen, liebe Frau Rosenfeld. Ich freue mich.
Und ich mir erst. Herr Kerkeling, Sie haben sich in die Vergangenheit aufgemacht und Ahnenforschung betrieben. Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel Gebt mir etwas Zeit. Am Anfang Ihrer Geschichte steht allerdings nicht das Wort, sondern ein Röhrchen mit Ihrer Spucke, das Sie in ein Genanalyseinstitut nach Texas geschickt haben. Sozusagen mit Geduld und Spucke. Was haben Sie über Ihre Vorfahren herausgefunden? Was für ein Schlag Mensch sind die Kerkelings?
Ich habe dieses Röhrchen nach Texas geschickt und habe gespannt auf die Ergebnisse gewartet und wusste auch nicht so genau, was da auf mich zukommen würde. Was weniger erstaunlich war, dass bei mir ziemlich viel niederländisches genetisches Material und skandinavisches zusammenkommt, aber eben auch der Balkan, Italien, ein bisschen Griechenland ist mit drin. Und was mich am meisten erstaunt hat, auch von den britischen Inseln ist ein schöner, fetter genetischer Gruß dabei.
Was ich cool finde, ist, wen Sie da alles so aufgetrieben haben in Ihrer Ahnenreihe. Die Frage von all den Gestalten, die Ihnen da begegnet sind. Wer ist Ihnen denn der Liebste oder wer hat Sie am meisten beeindruckt?
Am liebsten ist mir doch mein Vorfahr Barend, der eigentliche Begründer des Kerkeling-Stamms. Der stammte aus der Familie Kerkering in Amsterdam. Ein ziemlich großes Händlergeschlecht, die da pompös und großkotzig an der Kaiserskracht residiert haben. Und der Barend war so ein bisschen, ja, das schwarze Schaf der Familie. Der war nicht ganz so begabt, anscheinend auch nicht ganz so schlau und nicht gewillt, in dieses Patriziat hineinzuwachsen. Und so fiel der von diesem Stamm ab und war ein ziemlicher Rebell, hat sich dann auch gegen die calvinistische Staatsreligion gewehrt, wurde Katholik. Und eigentlich ist der für mich die faszinierendste Figur in meiner Ahnenforschung. Und tatsächlich finde ich mich in ihm, in diesem kleinen Rebell auch am meisten wieder.
Es gibt einen Spruch, der mir in den Sinn gekommen ist, als ich Ihr Buch gelesen habe, nämlich Irrtümer sind gut, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der eine Reise tut, entdeckt Amerika. Sie haben bei Ihrer Reise in die Vergangenheit zwar keinen Kontinent entdeckt, sehr wohl aber eine direkte Linie zum Buckingham-Palast. Ihre Oma soll die uneheliche Tochter des englischen Königs Edward VII. Sein. Irrtum ausgeschlossen, Herr Kerkeling?
Also Irrtum ausgeschlossen, insofern, als dass, wenn es Edward nicht gewesen sein kann, dann muss es zumindest einer seiner Söhne, seiner Brüder oder seiner Neffen gewesen sein. So nah bin ich der Geschichte gekommen. Ich hantiere hier mit Höchstwahrscheinlichkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Und ich bin auch mit dieser Vermutung rausgegangen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht sogar eine hundertprozentige Bestätigung bekomme durch Zuschriften von Lesern, durch Menschen, die noch irgendwas wissen. Und siehe da, in der vergangenen Woche habe ich eine sehr nette Mail bekommen von einem Grafen, der mir nun quasi vorschlägt, ich möge doch einen DNA-Abgleich mit einer seiner engsten Freundinnen machen, einer Prinzessin von Piep, den Namen kann ich jetzt nicht sagen. Dazu bin ich bereit und nun warte ich mal dieses Ergebnis ab.
Aber Prinz Charles hat sich noch nicht bei Ihnen gemeldet.
Nein, ich bin auch ganz verwirrt. Ich dachte, der meldet sich sofort, aber er hat es noch nicht getan, nein.
Aber jetzt erzählen Sie doch mal die Geschichte Ihrer Großmutter. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Edward VII. Ihr Vater sein könnte?
Also abgesehen vom genetischen Material und vom DNA-Test ist es vor allem, sagen wir mal, die Recherche der Lebensgeschichte meiner Großmutter. Meine Großmutter ist unmittelbar nach dem Tod von Edward VII. 1910 von Marienbad, wo sie ursprünglich gelebt hat und wo sie geboren wurde, nach Münster gekommen. Und zwar in das Schloss des Reichsgrafen von Hatzfeld-Trachenberg, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, und seiner Frau, der Prinzessin Olga von Manugbai, der Tochter eines moldawischen Großfürsten. Und die Geschichte stimmt. Und dort ist sie quasi als Mündel dieses relativ schrägen Ehepaares aufgewachsen, ging dort auf ein Internat, hat Französisch gelernt. Und leider sind diese beiden Herrschaften, die schon etwas betagt waren, um den 17. Geburtstag meiner Großmutter herum beide gestorben. Und dann hat das Leben meiner Großmutter nicht mehr einen so schönen Verlauf genommen. Aber all das beschreibe ich in dem Buch. Und die Hatzfeld-Trachenbergs und auch die Manugbais waren eng befreundet mit dem englischen Königshaus.
Sie erzählen in Ihrem Buch ja nicht nur von Ihren Ahnen, sondern Sie erzählen auch Geschichten aus Ihrem eigenen Leben. Unter anderem, wie Sie in den frühen 80ern Ihr Schwulsein vor der Öffentlichkeit verborgen haben, um Ihre beginnende Fernsehkarriere nicht zu gefährden. Wie selbstbestimmt ist diese Entscheidung damals gewesen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Rosenfeld, ich habe mir Anfang der 80er, 1984, durfte ich meine Fernsehkarriere starten, gar nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht. In der Zeit war es klar, dass ich meine Homosexualität wohl würde ein Leben lang verstecken müssen. Und darauf hatte ich mich eigentlich eingestellt. Ich hatte damals auch das Gefühl, ich gehe ganz gut damit um. Ich hatte ja auch keine andere Wahl. Aber aus heutiger Sicht betrachtet, war das schon sehr grenzwertig und unmenschlich. Also nicht zeigen zu können, wer man war, mit wem man zusammenlebt, das war schon wirklich... Das war grauenvoll. Und ich bin froh, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind. Und wenn ich nochmal zurückgehen könnte in diese Zeit, dann würde ich es wohl heute etwas anders machen.
Und während Sie damals in der Öffentlichkeit zum fröhlichen Entertainer wurden, haben Sie privat Ihre große Liebe in den Tod begleitet. Duncan, Ihr Freund, hatte sich mit dem HIV-Virus infiziert. Warum haben Sie sich entschlossen, jetzt auch die Geschichte von Duncan zu erzählen?
Das sind mehrere Beweggründe. Einmal hat mich meine Ahnenforschung zurück ins Amsterdam des 17. Jahrhunderts gebracht und mir gezeigt, wie eng ich mit Amsterdam verbunden bin. Und mein Freund war aus Amsterdam und insofern besteht da eine ganz enge Verbindung. Andererseits hat die Corona-Pandemie mich wieder zurückgeholt in die Zeit der AIDS-Pandemie und mich an die Schrecken dieser Zeit erinnert. Und ich fand, dass es für mich jetzt an der Zeit war, über diese Zeit Zeugnis abzulegen, weil ich es halt wirklich erlebt habe. Und ich wollte auch diese Schrecken nochmal aufzeigen und wie man als Homosexueller eigentlich ziemlich alleingelassen war in dieser Zeit. Und an der Stelle sage ich dann auch immer gerne, dass es da eine große rühmliche Ausnahme in Deutschland gab, nämlich unsere damalige Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Bevölkerung aufgeklärt wurde und dass das nicht in eine schreckliche Homophobie gemündet ist. Da bin ich hier heute noch dankbar für.
Herr Kergeling, wir haben einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Ich möchte jetzt zum Ende unseres Gesprächs mit Ihnen noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Horst Schlemmer will es nämlich noch mal wissen und für die Bundestagswahl im kommenden Jahr kandidieren. Sein letzter Kandidaturversuch war 2009. Und damals hieß die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die FDP war ihrem 18%-Traum so nah wie nie. Schwarz-Gelb, das galt noch als Wunschkoalition. Sarah Wagenknecht war nur das kommunistische Maskottchen der Linkspartei. Und die AfD, die gab es noch gar nicht. Heute ist das ja alles anders. Mit welcher Strategie zieht Horst Schlemmer in den Wahlkampf?
Er wird gar nicht in den Wahlkampf ziehen, sondern diesmal geht es ihm um die Herzen der Menschen. Und die will er tief berühren und damit einen gesellschaftlichen Wandel vollziehen, der sich gewaschen hat.
Herr Kerkeling, würden Sie Horst Schlemmer von mir einen herzlichen Gruß ausrichten?
Ja, und was mache ich, wenn der dann nach Ihrer Telefonnummer fragt? Das wird er als erstes fragen.
Ja, also, liebe Frau Rosenfeld, nicht nur journalistisch sind Sie für mich ein Vorbild.
Herr Schlemmer, richten Sie Herrn Kerkeling jetzt einen herzlichen Gruß aus, dass ich ihm sehr für dieses Gespräch danke.
Ich danke auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle gespannt auf das neue Walmart-Geschäft. Unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, hat die Details. Also ab nach New York und guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, Walmart ist echt krass und lässt sich immer wieder was Neues einfallen, um die Kunden zu halten oder neue zu gewinnen. Und zwar soll es jetzt Haustier-Center geben. Da soll es Ärzte und Friseure für die Vierbeiner geben. Es klingt meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich, weil Walmart erst vor kurzem die Arztzentren für Menschen geschlossen hat und es jetzt Tierärzte und Groomers gibt. Aber hey, rein aus Business-Sicht lohnt es sich tatsächlich. Die Haustiersparte ist sehr lukrativ. Die Menschen geben echt viel Geld für ihre vierbeinigen Freunde aus. Und vor allem sind es auch immer wiederkehrende Ausgaben, die meist auch konstant bleiben, auch in wirtschaftlich angespannten Lagen. Im Schnitt geben die Amerikaner für ihre Haustiere bis zu $1,500 im Jahr aus. Besonders seit Corona haben viele Menschen Haustiere, besonders jüngere Generationen. Und ganz konkret soll das dann so aussehen, dass der Tierbereich einen eigenen Eingang bekommen wird, neben dem Walmart-Laden. Und es läuft dann alles unter der Walmart-Marke, aber es sind natürlich keine normalen Walmart-Mitarbeiter, sondern ausgebildete Tierärzte und Experten. Walmart erhofft sich dadurch, dass die Besitzer dann auch Tierzubehör und Futter direkt vor Ort kaufen oder zum Beispiel ihr Tier zum Haareschneiden abgeben und in der Zeit ihren Wocheneinkauf bei Walmart machen oder sowas. Die Anleger an der Wall Street haben da sehr interessiert zugeguckt und sich diese News angeschaut. Die Walmart-Aktie stieg um 0,7%.
Anne, und dann hat noch der US-amerikanische Lebensmittelkonzern Pepsi seine Bücher aufgemacht. Sag uns, wie geht es dem Hauptkonkurrenten von Coca-Cola?
Ja, durchwachsen würde ich sagen, Dagmar. Mit dem Gewinn konnten die Erwartungen der Analysten übertroffen werden, beim Umsatz allerdings nicht. Da gab es nur einen Plus von 1,3%. Und auch der Ausblick fürs ganze Jahr wurde nach unten korrigiert. Da wird jetzt nur noch ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Grund war, dass einige Produkte in dem Quartal zurückgerufen werden mussten. Es gab außerdem eine geringe Nachfrage in Nordamerika und auch international einige Einbrüche. Als die Zahlen rauskamen, ging es für die Pepsi-Aktie auch erstmal um 1% nach unten. Dann griffen aber sofort die Schnäppchenjäger zu, sodass die Aktie dann doch noch mit einem Plus von 1,9% schließen konnte.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass es immer noch keine befriedigende Antwort auf die Frage gibt, ist das Kunst oder kann das weg? Denn genau diese Frage hat sich zuletzt wieder in einem Museum in der niederländischen Stadt Lisse gestellt. Ein ordnungsliebender Handwerker hatte hier zwei eingedrückte Bierdosen aus einem Aufzug entfernt. Was er nicht ahnte, war, dass er damit ein Werk eines französischen Künstlers entsorgt hatte. Erst bei näherem Hinschauen erkennt man, dass die Dosen von Hand mit Acrylfarben bemalt sind. Wer sich jetzt fragt, was denn die Kunst ausgerechnet im Aufzug zu suchen hat, der muss den Sprecher des Museums fragen. Er sagte nämlich, Zitat, "Wir versuchen, den Besucher immer zu überraschen." Zitat Ende. Die Geschichte ging noch einmal gut aus, denn die Kuratorin des Museums konnte die Dosen aus dem Mülleimer retten. Jetzt stehen sie eindeutig als Kunstwerk ausgewiesen auf einem Sockel. Missverständnisse zwischen kreativen Schöpfern und Normalsterblichen kommen immer wieder vor, selbst bei Ikonen der Kunstwelt.
Ich habe also ziemlich klar abschätzen können, als ich Filz gewählt habe, was passieren würde. Das habe ich richtig eingeschätzt. Ich habe also gewusst, dass erstmal eine Bewegung in Gang kommt.
Die Werke des eben gehörten Aktionskünstlers Josef Beuys haben tatsächlich eine Bewegung ausgelöst. Konkreter könnte man sagen, eine gummibehandschuhte Armbewegung. Gleich zweimal wurden seine Installationen Opfer von Putzlappen und Spülbürste. 1973 entdeckten zwei Mitglieder des Ortsverbandes der SPD Leverkusen-Alkenrath bei einem Fest im Museumsschloss Morsbroich eine Badewanne dekoriert mit Pflastern, Mullbinden und Fett. Nach kurzer Reinigung der Wanne spülten die beiden pflichtbewussten Sozialdemokraten hier die Gläser der Party. Der Schaden? 80.000 D-Mark. Keine 10 Jahre später schmierte Beuys in der Düsseldorfer Kunstakademie 5 Kilogramm Butter an die Wand und betitelte das Werk Fettecke. 4 Jahre lang existierte es unbehelligt. Dann aber schrubbte der Hausmeister der Kunstakademie die Fettecke versehentlich von der Wand. Ein Akt der Zerstörung oder auch eine Art von Schöpfung? Denn Beuys sagte ja immer, jeder Mensch ist ein Künstler.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Deutschlands Hundebesitzer die Steuerkasse klingeln lassen. Die kommunalen Einnahmen aus der Hundesteuer haben im vergangenen Jahr mit 421 Millionen Euro einen neuen Höchststand erreicht. Zudem haben auch Gustav und ich beigetragen. Gustav ist ein schwarzer Sportmops. Mein Mann findet, Gustav sei schlecht erzogen. Ich würde eher sagen, er ist ein Hund mit Charakter. In jedem Fall ist Gustav der fellgewordene Beweis, dass Loriot recht hatte. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Und zwar nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltall. Loriots Inszenierung der ersten deutschen Mondlandung ist legendär.
In wenigen Augenblicken werden die beiden ersten deutschen Astronauten, Meyer und Pöhlmann, den Mond betreten.
Die Astronauten Meyer und Pöhlmann sind Möpse.
Unter 68 Astronauten, die in die engere Wahl kamen, hatten sich Meyer und Pöhlmann als die härtesten erwiesen. Neue Atemtechnik und eine unglaubliche, widerstandsfähige Körperoberfläche ermöglichen es ihnen, trotz fehlender Atmosphäre bei Temperaturen von über 100 Grad ohne Raumanzüge zu arbeiten.
Loriot hat dem Mops eben alles zugetraut. Und wenn mein Mann Gustav mal wieder am liebsten auf den Mond schießen würde, weil der Hund die Lesebrille vom Schreibtisch geklaut, einen Schuh zerkaut oder es sich verbotenerweise auf der Couch gemütlich gemacht hat, dann denke ich mir, er wäre nicht der erste Mops dort oben.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore.